Ich freue mich heute wieder, Thorsten bei mir zu haben im zweiten Teil des Interviews. Wir haben in der letzten Woche über die, ich sag mal, Basics gesprochen. Was ist überhaupt ein Darlehen? Was ist Zins und Tilgung? Was ist Sondertilgung? Was ist Laufzeit und Zinsbindung? Also, dass man erstmal so ein Grundverständnis hat, was überhaupt ein Darlehen ausmacht. Heute gehen wir ein bisschen tiefer rein, schauen, was ist in dem Erstgespräch wichtig, welche Unterlagen muss man mitbringen, aber auch gibt es gewisse No-Gos. So, wenn ich schwanger bin, also in Elternzeit gehe, wenn ich den Job gewechselt habe, in einer Probezeit bin, gibt es gewisse Sachen, wo es einfach ganz schwierig oder fast unmöglich ist, ein Darlehen zu bekommen. Und das wollen wir heute in dem zweiten Teil des Interviews einmal besprechen.
Dein Bauexperte mit Tobias Stahl. Alles, was du zum Thema Hausbau, Sanierung und Nachhaltigkeit wissen musst.
Ich beginne direkt mit der ersten Frage. Muss das Haus denn eigentlich bis zur Rente abbezahlt sein?
Nein, klassisches Nein. Okay. Du hattest ja gerade schon in der Anmoderation gesagt, man steht auch älteren Leuten bei die Frage, was ist alt, was ist nicht alt, die
Möglichkeit noch. Großes Fettnäpfchen, da muss ich aufpassen.
Ja, eine Finanzierung noch zu. Also Fakt ist, hätte ja schon was von Altersdiskriminierung, wenn wir bestimmten Altersgruppen kein Darlehen mehr gewähren würden. Fakt ist, ein Darlehen muss nicht bis zur Rente zwingend abbezahlt sein. Also klassischerweise hat man ja vielleicht auch so in der Schule oder von Freunden, Bekannten, Eltern wieder gehört, also bis zur Rente muss das Haus abbezahlt sein. Das ist natürlich wünschenswert, ja. Und auch ratsam, zumal aller Voraussicht nach im Rentenalter das Einkommen geringer ausfällt als das heutige Nettoeinkommen. Aber wenn gewährleistet ist, dass eben halt auch im Rentenalter mit den prognostizierten Renteneinkünften das Darlehen auch zurückgezahlt werden kann, dann muss es nicht zwingend bis zum Rentenalter abbezahlt sein.
Das ist ja eine ganz wichtige Information, gerade für die sogenannten Best-Ager, die im Alter von 50 oder 60 plus sich nochmal verändern möchten. Aber auch bei jüngeren Leuten, wo wir inzwischen ja doch über bis zu 35 Jahren Laufzeit sprechen und man da auch schaut, dass man dann halt schnell mal bis ins Rentenalter kommt, dass man halt einfach weiß, es ist möglich, aber es muss auch tragbar sein im Rentenalter. Und genau das wird halt prognostiziert und geprüft, soweit das jetzt schon möglich ist, soweit in der Ferne.
Im ländlichen Raum, muss man sagen, ist die Welt ja oftmals noch in Ordnung. Wenn man mal mit Kundinnen und Kunden spricht, die es dann im Laufe der Jahre vielleicht in die weite Welt hinausgetragen hat, da sind dann Finanzierungen, Immobilienfinanzierungen, ich sag mal so in Großstädten, oftmals schon Generationenfinanzierung. Das heißt, da reden wir dann oftmals nicht mehr nur über eine sechsstellige Finanzierung, dann schon vielleicht über siebenstellige Finanzierungssummen. Da steht fast schon heute fest, dass diese Kundinnen und Kunden zu Lebzeiten das Darlehen schon fast gar nicht mehr abbezahlen können. Aber das heißt in dem Zuge dann auch nicht, dass wir solche Finanzierungen, sofern sie dann mal herangetragen werden, das kommt nicht oft vor, aber es kommt vor, dann nicht begleiten würden.
Also das kommt schon. Ja. Also im Schweizer Raum, da ist das, glaube ich, schon gang und gäbe, dass mit mehreren Generationen finanziert wird, weil es einfach bei noch bedeutend höheren Kosten schwierig ist, es darzustellen. Andersrum muss man natürlich auch immer sehen, wir gehen davon aus, dass die Immobilie im Wert steigt. Auch das kann natürlich niemand garantieren. Es kann gewisse Sachen kommen, dass es nicht so ist. Wenn wir allerdings die letzten Jahrzehnte zurückschauen, ist es bislang immer so gewesen. Und ich sehe da auch gerade bei Neubauten ist positiv, wenn sie nun fit für die Zukunft gebaut werden, aktuelle Techniken und Dämmung verbaut sind, dass die sich positiv im Wert entwickeln, sodass man halt auch einen Gegenwert dafür hat. Sollte man jetzt wirklich dann auch von den Eltern ein Haus übernehmen, wo noch ein Restdarlehen drauf ist. Wann bekomme ich überhaupt eine Finanzierungszusage? Für uns als Bauunternehmer, Bauträger ist es ja immer wichtig, dass der Kunde sich das Ganze auch leisten kann, beziehungsweise andersrum, dass er auch eine Finanzierung erhält. Wann könnt ihr die denn überhaupt ausstellen?
Also immer dann können wir sie ausstellen, wenn der Kunde uns eben auch verbindliche und verlässliche Unterlagen zur Prüfung einer Finanzierungsanfrage entsprechend einreicht. Dazu zählen ganz klassisch Unterlagen zu den wirtschaftlichen Verhältnissen, sprich Einkommensnachweise, Kontoauszüge, sofern er oder sie sein Girokonto nicht bei der Sparkasse hat, Eigenkapitalnachweise, sofern denn Eigenkapital vorhanden ist, haben wir ja schon in der ersten Folge entsprechend gehört. Und dann natürlich auch Unterlagen, verbindliche und aussagekräftige Unterlagen zu der zu finanzierenden Immobilie selber. Mhm. Ja, Bauantrag, Baugenehmigung, Wohnflächenberechnungen, Energieausweise. Es nimmt tatsächlich auch von der Regulatorik her immer, mehr in Anspruch, beziehungsweise die Wichtigkeit zur Einreichung dieser Unterlagen ist immens. Mhm. Und wenn diese Unterlagen entsprechend vorliegen, können wir final und fallabschließend prüfen, ob wir eben diese Finanzierung begleiten können. Und dann gibt es von uns auch eine entsprechende Finanzierungszusage, die der Kunde dann bei seinem Bauunternehmen entsprechend einreichen kann, respektive bei einem Makler oder bei einem Verkäufer einer Altimmobilie dann auch einreichen kann, sodass dieser auch die Gewissheit hat, okay, der potenzielle Interessent und Käufer kann die Immobilie dann entsprechend auch kaufen und finanzieren.
Hier beißt sich ja so ein bisschen jetzt die Schlange in den Schwanz, weil der Käufer möchte natürlich gerne eine Finanzierungszusage haben, der Bauunternehmer möchte die auch gerne haben und nun Unterlagen des Bauantrags würde man theoretisch ja nur machen, wenn man weiß, ich kann das Ganze auch finanzieren. Gibt es noch etwas davor, also eine Finanzierungsbestätigung oder eine lose Zusage, wenn diese Bedingungen einfallen, dann machen wir das auch, sodass der Kunde eine gewisse Sicherheit hat, damit man dann auch in Vorleistung gehen kann?
Ja, genau. Also wir stellen entsprechende Finanzierungsbestätigungen aus oder Finanzierungszusagen, die natürlich nicht hundertprozentig verbindlich sind, weil wir sagen dem Kunden dann entsprechend auch, unter gewissen Voraussetzungen erteilen wir diese Finanzierungszusage, wenn du uns diese und diese Unterlagen dann im Nachklang, sofern sie zum Zeitpunkt der Antragstellung oder der Anfrage noch nicht vorliegen oder vorliegen können, beispielsweise muss noch ein Energieausweis ausgestellt werden oder entsprechende Nachgenehmigungen vielleicht von bei einer Bestandsimmobilie, wo vielleicht ein Carport oder ein Wintergartenanbau noch nicht genehmigt war, der noch nachzuholen ist unter diesen Voraussetzungen, dass es nachgenehmigungsfähig ist und auch nachgenehmigt wird, erteilen wir dir eine vorläufige Finanzierungszusage, halten uns aber logischerweise auch nur daran gebunden, wenn diese Nachweise dann auch eingereicht werden können.
Ja, sehr schönes Beispiel, weil das eine der Hauptfragen ist, wenn ein Kunde ein gebrauchtes Haus verkaufen will. Könnt ihr uns mit der Baugenehmigung helfen? Wir haben hier einen Wintergarten, ein Pavillon, ein Carport, ein Dachausbau, irgendwie etwas gemacht. Ohne Genehmigung, und das ist natürlich so, wenn es genehmigungsfähig ist, genau wie du gesagt hast, können wir helfen, unterstützen und es nachgenehmigen lassen. Wenn es natürlich nicht genehmigungsfähig ist, dann bleibt nur der Abriss. Das ist die einzige Möglichkeit. Das muss man leider dort auch so deutlich sagen. Man kann nicht aus Schwarz-Weiß machen. Aber ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und zusammengefasst, wenn man nun sagt, der Kunde würde die wirtschaftlichen Verhältnisse darlegen, das Eigenkapital darlegen, er würde mit einer Zeichnung eines Hauses kommen, mit einem Angebot für das Haus und somit alle Punkte. Es ist dann häufig ja noch, dass die KfW-Bestätigung fehlt. Und wenn man sagt, okay, wir garantieren, dass das Ganze diesen Standard auch erreichen wird, würdet ihr erstmal eine lose Zusage geben. Wenn sich nichts verschlechtert, machen wir das. Und wenn dann alle Unterlagen final vorliegen, dann bekommt der Kunde auch eine feste Finanzierungszusage. Wir begleiten das Ganze.
Ganz genau. Und vielleicht ergänzend noch, wir haben als Sparkasse logischerweise dem Kunden ja auch eine Finanzierungsverantwortung gegenüber. Und zu sagen, Mensch, wir finanzieren dir das, ohne dass irgendwelche Genehmigungen vorliegen. Vielleicht speziell auch bei einer Gebrauchtimmobilie. Lassen wir den Kunden ja vielleicht sehenden Auges irgendwo ins Risiko laufen. Weil er, wenn er später vielleicht die Immobilie mal weiterverkaufen möchte, diese Genehmigung entsprechend auch vorweisen muss. Ja. Und dementsprechend haben wir, wie gesagt, eine Finanzierungsverantwortung dem Kunden gegenüber. Und diese möchten wir logischerweise auch nachkommen und warnen eben dem Kunden eindringlich davor, eine Immobilie zu kaufen, wo nicht genehmigungsfähige Bauteile verbaut sind. Das birgt entsprechende Risiken.
Was passiert, wenn ich meine Kreditrate nicht mehr zahlen kann?
Ja, auch das ist sicherlich eine klassische Frage, kommt aber glücklicherweise, weil wir wollen den Kunden nicht mit etwaigen Risiken konfrontieren. Aber sollte es mal während der Laufzeit, während der Zinsbindung oder der Laufzeit zu Zahlungsschwierigkeiten kommen, eine ungewollte Arbeitslosigkeit, eine Erkrankung, wie auch immer, das ist ganz klassisch und kann logischerweise vorkommen. Wichtig ist natürlich, dass der Kunde für diese Fälle selber Vorsorge trifft, durch entsprechende Absicherungen, die er tätigt. Und sollte darüber hinaus es Schwierigkeiten geben, ganz, ganz wichtig, mit uns zu sprechen. Also er sollte sich nicht grämen, in sein stilles Kämmerlein gehen und sich vielleicht auch ein Stück weit hin schämen, dass er die Kreditraten nicht mehr zahlen kann, sondern im Dialog, im Austausch mit uns gibt es immer Möglichkeiten, Kreditraten auszusetzen, Tilgungsraten auszusetzen, Raten zu Stunden, wie auch immer, und sie vielleicht am Ende der Laufzeit, sofern sich die wirtschaftlichen Verhältnisse wieder gebessert haben, entsprechend auch hinten dran zu hängen. Also ganz, ganz wichtig, klarer Appell an alle Kundinnen und Kunden, die vielleicht mal Zahlungsschwierigkeiten während der Laufzeit haben, mit uns in den Dialog zu treten und ja, wie es so schön heißt, bilateral eine Lösung zu finden. Und die wird es dann auch geben.
Ja, das ist nun eine wichtige Frage, über die man auch mal sprechen muss, weil natürlich viele Ängste dort sind. Was ist, wenn ich meine Rate nicht mehr zahlen kann? Ich würde die zweite Frage aus der Anmoderation auch einmal, gibt es gewisse No-Gos? Gibt es etwas, wenn ein Kunde zu dir kommt und sagt, ich habe die und die Voraussetzung, ich gehe in Elternzeit oder jemand ist schwanger, wo ja immer die Frage wird, kann ich dann überhaupt noch ein Haus finanzieren? Wenn jemand seinen Job gewechselt hat, vor kurzem erst und noch in einer Probezeit ist und somit dort noch nicht in einer Festanstellung ist, beziehungsweise in einer Anstellung ist ohne Probezeit. Oder wenn ich bereits Darlehen oder mein Auto geleast habe, gibt es irgendwelche No-Gos, wo du sagst, das geht gar nicht? Oder wie müsste man zum Beispiel mit diesen drei Themen umgehen?
Also No-Gos will ich so und kann ich an der Stelle gar nicht so sagen. Wir gucken uns natürlich ganz intensiv eben die Kontoführung des Kunden an. Mhm. Sofern gesagt, kein Eigenkapital vorhanden ist, schauen wir uns die wirtschaftlichen Verhältnisse genauer an. Ganz genau an. Das tun wir aber in jedem Fall auch wenn Eigenkapital vorhanden ist. Wenn natürlich Kundinnen und Kunden, sag mal, in der Kontoführung Probleme haben, wo wir merken, okay, das Einnahmen- und Ausgabeverhalten passen irgendwie nicht zueinander. Es kommt zu regelmäßigen Rücklassschriften in der Kontoführung. Dann ist das per se, um das vielleicht mit deinen Worten aufzugreifen, eher ein No-Go. Dann kommen wir auch wieder unweigerlich zu dem Thema Finanzierungsverantwortung, die wir gegenüber den Kundinnen und Kunden haben. Dann macht eine Finanzierung, die auf Dauer ausgelegt ist, und wir sprechen hier nicht von einer PKW- oder Konsumentenfinanzierung, die vielleicht mal 4, 5, 6 Jahre dauert, sondern wir reden im Regelfall über eine Gesamtlaufzeit, wie wir jetzt schon gehört haben, irgendwo so von zwischen 25 bis 35 Jahren. Und mindestens mal vielleicht für die Zinsbindung von 10 Jahren. Also dementsprechend müsste man da schon ganz genau drauf gucken. Wenn ich Kundin wäre oder sag mal junges Pärchen bei mir sitzen habe, wo ich weiß, da steht die Familienplanung noch an, dann würde ich mir natürlich schon intensiv Gedanken machen, ob eben temporär mit einem Einkommen oder anderthalb Einkommen inklusive Elterngeld so eine Finanzierung auch während der Elternzeit möglich ist. Ja. Also das heißt, eine Schwangerschaft oder eine Elternzeit ist per se kein No-Go, um Gottes Willen. Wenn wir positive Kenntnis haben oder wenn der Kunde und die Kundin eben eine positive Kenntnis haben, dass nach der Elternzeit vielleicht auch wieder in den Job partiell zurückgekehrt werden kann und mindestens mal vielleicht ein halbes Einkommen zur Verfügung steht, dann gucken wir uns das auch in der individuellen Beratung an und im Verlauf, was ist möglich, sind sagen wir, während einer Schwangerschaft, während der Elternzeit die Kreditraten noch problemlos zahlbar, dann ist auch eine Finanzierung tatsächlich möglich. So, aber sofern es immer Probleme gibt während der Laufzeit, und auch da komme ich immer wieder darauf zu sprechen, haben wir eine Finanzierungsverantwortung den Kundinnen und Kunden gegenüber und sagen, macht es Sinn, sagen wir jetzt mit der Einkommensstruktur jetzt ein Finanzierungsvorhaben zu begleiten, was auf 20, 25, 30 Jahre ausgelegt ist, oder macht es Sinn vielleicht jetzt das Ganze nochmal zu schieben, um zu gucken, was könnt ihr dafür tun, um Eigenkapital aufzubauen, Geld an die Seite zu legen und vielleicht das Ganze vorhaben in 2, 3 oder vielleicht dann 4 Jahren nochmal seriös zu planen.
Ja, also kommen wir eigentlich immer wieder zurück zur ersten Frage. Das Entscheidende ist die monatliche Rate. Und wenn die monatliche Rate darstellbar ist, auch während der Elternzeit, auch wenn nur noch 1 oder 1,5 Gehälter da sind und der Zuschuss vom Staat für die Elternzeit da ist, ist es für euch okay. Ja. Wenn das eng wird, dann beratet ihr natürlich und sagt, Leute, überlegt euch, wie können wir das tun, wie können wir damit umgehen, warten wir oder gibt es irgendwelche Möglichkeiten, Tilgung, Aussetzer etc., dass man halt mit Bausteinen arbeitet, die das abfangen würden, dass es dann darstellbar ist. Aber das Entscheidende ist die monatliche Rate.
Korrekt. Und das gilt im Übrigen natürlich auch für Kundinnen und Kunden, die jetzt, ich sag mal, einen Jobwechsel vollziehen, die vielleicht mal temporär weniger Einkommen zur Verfügung haben, die vielleicht eine Probezeit haben, was du vorhin angesprochen hast. Also eine Probezeit per se ist kein No-Go. Mhm. Ja, aber man wirkt natürlich schon darauf hin, um auch eine Planbarkeit, Sicherheit zu haben, eben eine Entfristung der Probezeit zu erwirken, mhm, und darauf zu achten. Und da auch wiederum, es sollte dem Kunden und der Kunde natürlich wichtig sein, ich sag mal, ein Vorhaben zu planen, was auf Sicherheit ausgelegt ist. Ja. Und während, sag mal, einer Probezeit, ich sag mal, ein Finanzierungsvorhaben auf Dauer zu planen, macht vermutlich keinen Sinn. Es sei denn, man hat positive Kenntnis, man ist in einer Branche, in einem Job, von dem man ausgehen kann, dass man eben halt auch dauerhaft und langfristig in Anstellung bleibt, dann ist eine Probezeit oder ein Jobwechsel per se kein No-Go.
Ja, mit der Probezeit ist halt so die gesetzlichen 6 Monate, die ersten 6 Monate, wo man halt von beiden Seiten mit kurzer Frist kündigen kann. Das habe ich mit Probezeit gemeint und dementsprechend eigentlich jeden Jobwechsel. Ja. Ich denke, wenn es ein befristeter Arbeitsvertrag ist und man weiß, der endet zum Ende des Jahres, dann wird es schwierig.
Korrekt.
Wenn ich jetzt als potenzieller Käufer oder als Häuslebauer zu einem ersten Gespräch zu euch in die Beratung komme, was muss ich denn mitbringen, damit dieses Gespräch auch positiv verläuft, damit ihr möglichst schnell alle Unterlagen bekommt, die ihr braucht, um halt eine Bewertung vornehmen zu können und eine Entscheidung vornehmen zu können?
Ja, ist ja vorhin auch schon mal so ein bisschen angeklungen. Also Vorbereitung auch kundenseitig ist, ich will nicht sagen, ist alles. Aber es hat natürlich schon auch einen positiven Eindruck, wenn Kunden uns, ich sag mal, lückenlos die von uns eingeforderten Unterlagen mit einer Checkliste, die wir ihm oder ihr im Vorfeld zur Verfügung stellen, dann entsprechend auch das Ganze vorweisen kann. Lohn- und Gehaltsabrechnung, Kontoauszüge, Eigenkapitalnachweise. Also alles rund um die wirtschaftlichen Verhältnisse, sag mal, der Kundinnen und Kunden sollte vorliegen. Mhm. Darüber hinaus eben belastbare Unterlagen zum Objekt selber, weil wir als Bank, als Sparkasse eben prüfen müssen, ist das Objekt entsprechend auch beleihbar? Mhm. Also können wir Kredite auf das Objekt eben entsprechend geben? Ist dort auch der entsprechende Wert vorhanden? Das ist ganz entscheidend. Und da ein kurzer Abriss nochmal, wie gesagt, Bauantrag, Baugenehmigung, gut, das wird bei einem vorgeplanten Neubauvorhaben zu dem Zeitpunkt noch nicht vorliegen können, aber eine Bauzeichnung, eine Wohnflächenberechnung, eine Kostenschätzung, die ist schon mal exorbitant wichtig. Und darüber hinaus eben, sag, bei Gebrauchtimmobilien, bei Bestandsimmobilien, wie gesagt, ein Energieausweis, ein Grundriss mit entsprechenden Bemaßungen, ein Grundbuchauszug, sind irgendwelche Vorlasten im Grundbuch drin, die das Objekt eben vielleicht mit einem niedrigeren Wert eben behaften, ist da noch ein Wohnrecht vorhanden, ein Wegerecht irgendwo, wo es mit Abschlägen irgendwo zu tun haben könnte. Das würde sicherlich im Rahmen dieses Podcasts jetzt komplett sprengen, wenn wir da jetzt im Detail darauf eingehen würden. Aber wie gesagt, sämtliche Unterlagen, die wir mit einer Checkliste zum Objekt dem Kunden oder der Kundin eben zur Verfügung stellen, sollten eingereicht werden, und es macht schon einen immens positiven Eindruck, wenn diese Unterlagen dann auch mit der nötigen Seriosität der Kundinnen und Kunden bei uns dann im Vorfeld eingereicht werden, das dann im positiven Sinne dann auch im Gespräch gemeinsam zu erörtern.
Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wenn man die vorab zur Verfügung stellt, kann halt auch der Berater sich darauf schon vorbereiten und kann dann halt wirklich in dem Gespräch direkt einsteigen. Sonst ist es halt meistens ein Kennenlerngespräch, dass man halt genau sich kennenlernt, überlegt, was möchte man, was geht, und dann halt genau diese Liste übergibt, was man halt mitbringen muss, und dann beim nächsten Mal in die Tiefe geht. Meine letzte Frage heute ist die, die ich schon häufig gestellt habe und wo ich auch ganz gespannt auf deine Antwort bin. Was würdest du jemandem empfehlen, der aktuell darüber nachdenkt, ein schönes neues Haus zu kaufen oder zu bauen?
Für mich ganz kurz und knapp, möchte ich aber vielleicht etwas näher gleich noch erläutern. Punkt 1 ist für mich die Planung eines solchen Vorhabens. Punkt 2, sag mal, keine Aufschieberitis, erkläre ich gleich. Und drittens vielleicht auch eine gewisse Kompromissbereitschaft an der Stelle auch einzugehen. Punkt 1, Planung. Wirklich auch, wenn man sich seriös mit einem Bau- oder Kaufvorhaben auseinandersetzt, das vielleicht heute oder auch in die Zukunft gerichtet, mal hinzugehen und zu sagen, Mensch, es macht dann auch Sinn, nötige Kreditraten, die ich jetzt noch für einen PKW habe oder für einen Konsumentenkredit, möglichst zügig vielleicht auch abzubezahlen. Oder mir im Vorfeld auch mal Gedanken zu machen, was kann ich mir selber vielleicht auch leisten? Sich selber mal die Frage zu stellen, was kann und will ich eigentlich für einen Hausbau oder einen Hauskauf monatlich aufwenden? Vielleicht mein sogenanntes Probewohnen zu machen. Das heißt, das zu sagen, okay, komm, ich wohne jetzt noch zu Hause, Kost und Logis frei, müsste mir später aber mal so Kreditraten von 1.000, 1.500 Euro vielleicht auch leisten können. kann ich das denn auch? Ich wohne noch zu Hause, habe ein gutes bis mittleres Einkommen. Kann ich diese 1.500 Euro oder 1.500 Euro zur Seite legen? Dann soll ich damit mal anfangen, um mich vielleicht mal daran zu gewöhnen. Ja? Positiver Nebeneffekt an der Stelle, ich baue dann in der Zeit des Probewohnens auch noch Eigenkapital auf.
Ja.
Ja, also wirklich seriös ranzugehen und sich selber auch die Frage zu stellen, ist es sinnvoll, ratsam und kann ich es mir auch wirklich dauerhaft langfristig leisten, diese Kreditraten zu zahlen und auch in eine entsprechende Planung dann noch reinzugehen. Zweiter Punkt, sag mal, keine Aufschieberitis, meine ich damit, wenn ich wirklich es seriös plane, dann glaube ich, macht es Sinn, nicht ganz weit in die Zukunft zu blicken, sondern zu sagen, Mensch, dann sollten wir es jetzt tun. Warum? Wie ist die Zinsentwicklung in den nächsten Jahren? Das weiß keiner. In die Glaskugel kann keiner gucken. Wir selber gehen davon aus, und das ist ja auch in den letzten Podcast-Folgen schon mal angeklungen, dass sich die Zinsen vielleicht moderat nach unten entwickeln könnten. Mhm. Ja, aber Zinssätze, wie wir sie vor 2 oder 3 Jahren gesehen haben, in Spitzenzeiten mit einer 0 vor dem Komma oder einer 1 mit einer geringen Nachkommastelle, werden wir auf absehbare Zeit nicht mehr sehen. Volkswirtschaftlich auch absolut sinnvoll. Mhm. Und dementsprechend glauben wir, die alten Zeiten kommen so schnell nicht wieder. Und hinzu kommt ja die Planbarkeit und Verlässlichkeit auch von staatlichen Förderkrediten. Ich glaube, das hast du in deiner Funktion und in vielen Gesprächen, die du mit Kundinnen und Kunden geführt hast, auch leider Gottes merken müssen. Heutzutage haben wir wieder eine staatliche Förderung in bestimmten Förderprogrammen, aber wie sieht es in 6 Monaten aus oder in 12 Monaten aus?
Ja.
Also das heißt, wenn ein Kunde sagt, ja, ich warte noch mal ab, ob vielleicht noch weitere Förderprogramme kommen oder andere Förderprogramme kommen. Ich gehe mal davon aus, dass die Zinsen fallen auf Sicht der nächsten 6 Monate. Kann es aber sein, dass vielleicht auf der anderen Seite schon wieder staatliche Förderprogramme in diesem Zeitraum vielleicht nicht mehr existent sind oder die Zinsen in dem Bereich auch weiter steigen. Also das mache ich damit, wenn Kundinnen und Kunden sich mit dem Neubauvorhaben oder einem Kaufvorhaben wirklich seriös auseinandersetzen, dann würde ich nicht darauf vertrauen und darauf hoffen, sag mal, dass die alten Zeiten wieder zurückkommen. Also das ist die heutige Zinslandschaft plus minus, ist irgendwo so das neue Normal oder sollten wir als neues Normal akzeptieren. So schwer das an der einen oder anderen Stelle leider auch fällt. Und dementsprechend sollten wir uns damit arrangieren. Dritter und letzter Punkt, ich sag mal, gewisse Kompromissbereitschaft. Damit meine ich, egal ob im Neubauvorhaben oder bei einem Kaufvorhaben, zu sagen, Mensch, muss es denn immer, ich sag mal, im Neubauvorhaben die 170, 180 Quadratmeter Neubauimmobilie sein? Oder kann sie nicht bei guter Planung, ich sag mal, auch mit 120, 130 Quadratmetern konzipiert sein? Wenn ich, sag mal, mit meiner 2-, 3-, 4-köpfigen Familie da reingehe und sie dauerhaft langfristig bewohnen möchte, ich glaube, aber da bist du der adäquate Ansprechpartner, ist auch mit 120, 130 Quadratmetern schon sehr wohl was möglich.
Ja.
Und man kann damit eben entsprechend auch die Kosten drücken. Und das Gleiche gilt aber auch bei einer Gebrauchtimmobilie. Sag mal, muss ich immer 160, 170 Quadratmeter Gebrauchtimmobilie mir kaufen oder tun es dort auch mal gut geplante 120, 130 Quadratmeter? Müssen, ich sag mal, zwingend benötigte Renovierungen sofort anstehen? Thema Heizungsaustausch, macht das Sinn, ist jetzt schon zu tun? Warte ich mal ab, was noch so kommt? Muss ich gleich, sag mal, den Garten komplett, ich sag mal, auf links ziehen, um es mal ein bisschen flapsig zu beantworten? Das meine ich damit, es sollte eine gewisse Kompromissbereitschaft auch kundenseitig vorhanden sein, um ich sag mal, diesen Traum der eigenen 4 Wände dann auch wirklich sich erfüllen zu können. Also das sind für mich so die 3 Punkte. Planung, keine Aufschieberitis und eine gewisse Kompromissbereitschaft, die für mich Sinn machen.
Vielen Dank. Also ich kann das aus vorherigen Podcasts bestätigen. Ich hatte ein Kundeninterview, der hat das schön zusammengefasst und gesagt, es gibt keinen Zeitpunkt, wo man das perfekte Grundstück bekommt, die Kosten gerade niedrig sind und die Zinsen niedrig sind. Sondern wenn es gut läuft, hat man 2 von 3. Aber dass nun alles passt, ist halt wirklich die perfekte Welt und die zu erreichen, da muss man wirklich ganz, ganz viel Glück haben. Und diese Kompromissbereitschaft, das ist auch das, was wir merken. Wie wichtig ist mir das wirklich, im Haus zu sein, im Eigentum zu sein, keine Miete mehr zu bezahlen? Bin ich bereit, vielleicht auch auf den 2. oder 3. Urlaub im Jahr zu verzichten, um mir die Rate auch leisten zu können? Auch das ist ein ganz wichtiger Punkt und da hat jeder natürlich eine eigene Meinung dazu. Da gibt es nicht richtig und falsch. Jeder setzt seine Prioritäten anders und somit wäre das Fazit, wenn es heute möglich ist, wenn es von den Zahlen, von der monatlichen Rate, von allem heute passt, würdest du auch sagen, dass man nicht auf Schieberitis warten auf bessere Zeiten, sondern dass man es dann jetzt machen sollte, anstelle, dass man sich später ärgert.
Ja, also klar, es gibt Pro und Kontras an der Stelle, aber ich kann das bestätigen. Ich würde nochmal seriös geplant nicht zwingend darauf vertrauen, erst in einem Jahr und anderthalb Jahren das Ganze Neubauform anzugehen, sondern dann jetzt.
Und das ist doch ein super Schlusswort. Thorsten, ganz herzlichen Dank für deine Zeit. Ich glaube, dass wir ganz, ganz viele Fragen beantworten konnten und hoffe, lieber Hörer, dass du dort einiges mitnehmen konntest und jetzt die Fachbegriffe besser verstehst, keine Angst mehr hast, dass es wenig echte No-Gos gibt und die dann zu deinem Schutz sind, dass man dir halt in dem Moment davon abrät, weil es möchte niemand dir etwas Böses, sondern alle wollen dir helfen und wollen dich fair und gut beraten, auf jeden Fall alle Seriösen am Markt und da würde ich auf jeden Fall hier die Ländlichen alle dazu zählen. Und dass es in vielen Fällen möglich ist, sprich es doch einmal an, mach einen Termin mit deiner Sparkasse, mit deiner Bank und sprich darüber und schaue, ob nicht der Traum von den eigenen vier Wänden für dich auch möglich ist. Vielen Dank, Thorsten.
Sehr gerne. Danke dir, Tobias.
Dein Bauexperte mit Tobias Stahl. Alles, was du zum Thema Hausbau, Sanierung und Nachhaltigkeit wissen musst.